Ja, keine Kinderbetreuung, richtig. Und deswegen wäre es für meine Frau dann die Kinderbetreuung und dann hätte sie nicht viel von der Woche hier. Und dann haben wir gesagt, okay, diesmal bleiben Sie zu Hause ich darf hier bei euch sein. Also so viel ganz kurz zu mir. Ich habe gestern, als du gesagt hast, dass du den besten Beruf hast, nämlich Rentner, habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Ich habe den besten Beruf. Wir können so streiten natürlich. Aber wisst ihr, warum ich den besten Beruf habe? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich darf davon leben, die Bibel zu lesen. Also ich kriege Geld dafür, dass ich die Bibel jeden Tag lese und weitergeben darf. Also wenn ihr jetzt mir noch einen besseren Beruf nennt, so selbst als Rentner, ja, klar, man hat Zeit zum Bibellesen, aber ich lebe davon. Und das ist ein Riesenprivileg, ein Vorrecht. Ich kannte das auch anders. Ich bin Sachbearbeiter von meinem ursprünglichen Beruf, habe Kaufmann gelernt. Und irgendwann mal kam der Ruf und die Berufung und so bin ich gegangen und habe eine Bibelschulausbildung gemacht dann in Königsfeld, im Schwarzwald damals. Dann ging es weiter nach Korntal an die Akademie für Weltmission. Da habe ich ein Masterstudium abgeschlossen, biblische Theologie. Mit dem Grund, die Lehrer haben gesagt, mach das und komm zurück und unterrichte. Das habe ich dann gemacht und dann später nochmal ein Doktoralstudium angeschlossen, das ich aber nicht beendet habe. Aus mehreren Gründen. Peter Reed ist einer von denen. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, und momentan ist es so, ich werde immer wieder vorgestellt, dass ich ein Lehrer von der Bibelschule BSK bin, aber mittlerweile ist das schon der kleinere Dienst von meinen Aufgaben. Ich bin immer noch an der Bibelschule in Königsfeld, also jetzt in Stuttgart, unterrichte dort, habe einen kleinen Lehrauftrag, aber eigentlich bin ich Dozent und Pastor in Heubach oder Bettringen bei Schwäbisch Gmünd, Aalen, die Gegend. Wir haben vor eineinhalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren ein kleines Seminar gegründet. Sigrid Jung ist dabei, der ist der Vorsitzende. Und das heißt Kreuzlichtseminar, das ist hier so ein bisschen Schleichwerbung. nein, also ein kleines Seminar und an dem, da unterrichte ich, da lehre ich und von diesem Seminar aus bin ich unterwegs und unter anderem eben hier und habe die Dozententätigkeiten. Und zum anderen Teil bin ich Ältester und Pastor in einer Gemeinde in Bettringen und habe da einen Lehrauftrag, mache die Bibelstunden, Predigtdienste, Leitungsfunktionen. Und sonst bin ich Hausmann noch zusätzlich, weil meine Frau vollberuflich ist. Sie ist Grundschullehrerin bzw. Rektorin einer kleinen christlichen Grundschule. Und ich habe mich gefreut, so viele Lehrer. Also, da habe ich gesagt, ah ja, Ferien, ist ja klar, darum. Und von daher bin verbunden mit euch Lehrern alle. Meine Frau ist Lehrerin und von daher muss immer das Mittagessen auf dem Tisch stehen, wenn ich komme. Also wenn Sie kommen, meine ich. Und ich muss, wenn ich zurückkomme. Probleme? Steve, sonst mache ich so. Ja, passt. Ja. Okay, also, das reicht. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann googelt's. Okay. Ich danke. Wir starten. Ich habe, ich will nicht fair sein, aber ich habe recht wenig Zeit für einen Hebräerbrief. Immerhin 7 Einheiten, ich habe gezählt. 7 ist eine gute Zahl. Meine Lieblingszahl ist eine biblische Zahl und 7 steht immer für die Ganzheit. So 7 Tage in Schöpfung, 7 Sendschreiben, 7 Posaunen, 7 Sonnenschalen, 7 Engel, 7 Gemeinden. Die Zahl 7 steht für eine Ganzheit. Aber hinter dieser Ganzheit gibt es noch viel, viel mehr. Aber die repräsentieren etwas. Und so möchte ich das auch so verstehen, dass diese Einheiten, die ich mit euch habe, die 7 Einheiten im Hebräerbrief, wir werden nicht alles anschauen können. Vom Umfang her ist es einfach schwierig. Ich mich erinnere, für das Buch Hagei 2 Kapitel 2 Jahre gebraucht und das wöchentlich. Von daher ist es schwierig, jetzt 13 Kapitel in 7 Einheiten. Aber ich möchte euch einen Gesamtüberblick geben und das Wichtigste sagen und ich hoffe trotzdem sehr gewinnbringend, dass ihr sagt, okay, ich habe das Ganze gesehen und es war gut für euch. Und dann hoffe ich aber, dass es auch zu mehr Forschen, zu mehr Lesen anregt. Ich möchte so anfangen. Ich habe 2 Bibeln und ich möchte euch da einladen. Es ist gut, das ist Kurzbibelschule, Tische sind da, das liebe ich sowieso. Dann Bibeln liegen auf dem Tisch und Schreibzeug, das heißt, wir arbeiten jetzt. Es ist jetzt nicht nur ein reiner Vortrag, oder man sitzt da in Reihen, sondern ihr dürft jetzt richtig mitarbeiten. Und ich hoffe, dass ihr alle eine Bibel dabei habt. Das würde mich wundern, wenn nicht. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel, mit der ihr arbeiten könnt. Ich habe immer zwei. Und die eine, die habe ich schon seit mehreren Jahren, die zerfällt mir schon. Das ist eine Bibel, in der ich arbeite, das heißt, in der ich zeichnen, unterstreichen, malen darf. Das habe ich mir erlaubt und mit der arbeite ich. Und eine andere Bibel, die ist sauber, da ist nichts drin. Die ist nagelneu. Die habe ich neu jetzt mir besorgt wieder. Und aus folgendem Grund. Das heißt, wir müssen immer an den Text immer wieder neu und frisch herangehen. Wir brauchen eine Bibel, in der wir zu Hause sind. Wir brauchen einen Text, wenn ich meine Augen zumache, dass ich mindestens meinen Text so gut kenne, dass ich von meinem geistigen Auge weiß, oben links, unten rechts, auf der rechten Seite, in der Mitte, gelb angemarkert, blau angemarkert, dass ich mich da zurechtfinde in meinem Text. Ja? So mindestens 7-mal einen Brief lesen, um das Studium zu beginnen. Also mindestens 7-mal drüber gehen. Und dann bekommt man ein wenig Gespür für den Text. Und das am besten in deiner Hauptbibel. So, das muss. Also mir geht's so. Wenn ich die nicht dabei habe, dann das ist schlimm für mich. Das wird eine Horrorvorstellung. Dann fühle ich mich nackt und dann fehlt mir mein Hauptwerkzeug. Und dann aber wiederum braucht man eine Bibel, in der man nicht geschrieben hat, wo man keine Notizen gemacht hat, um an den Text wieder neu ranzugehen. Und dann vielleicht sogar auch mal in einer anderen Übersetzung, dass man wirklich wieder neu wahrnimmt und sich über die Sätze wieder oder über die Wörter neue Gedanken macht. Wenn man merkt, oh, da wurde eine andere Übersetzung gewählt. Warum? Ist es richtig? Ist nicht richtig? Passt nicht? Und so einfach sensibel zu werden. Und so möchte ich euch ermutigen, eure Bibel rauszuholen. Nichts gegen Computer, nichts gegen Apps und all diese Dinge, wo man ganz schnell findet. Ich bin da altmodisch. Und ihr dürft das auch gerne benutzen und damit arbeiten, aber ihr braucht mindestens eine Bibel mit Papier. Ich möchte das Geräusch hören, ja, wenn ihr blättert und die Seiten aufschlagt. So. Und allein, dass man es wahrnimmt und dass wir es vor uns haben. Und dann besorgt euch eine neutrale Bibel. Ich habe geguckt, es hat einige in dem Bookstore. So, das zu der Vorgehensweise. Ich starte mit euch, um jetzt nicht viel Zeit zu verlieren, um auch ein bisschen vorwärts zu können. Klappt es nicht? Okay. Ich glaube, das hat doch. Ah, okay. Das können wir machen. Einfach den Rechner neu starten. Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, um eine PowerPoint zu erstellen. Normalerweise ist es nicht mein Ding. Und dann sage ich eben, wenn es startet, euch etwas zum Vorgehen. Normalerweise arbeite ich nicht so sehr damit. Ich habe auch keine großartigen Skripte. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig. Das heißt, da ist die Verantwortung, das, was einem interessiert, die Sachen mitzunotieren, mitzuschreiben, aufzuschreiben. Trotzdem habe ich einiges ausgearbeitet, vorbereitet. Und wenn es klappen sollte und ich euch diese Dinge zeige, dann möchte ich euch ermutigen, nicht sofort alles abzuschreiben, was da steht. Weil dann gucken alle dahin und ich rede und ihr wollt euch alles das abschreiben und abzeichnen. Und dann verliere ich ein Stück. Deswegen bin ich nicht so der größte Freund von diesen ganzen PowerPoint-Geschichten. Aber es hilft doch, um einiges zu illustrieren und deutlich zu machen. Ihr könnt das alles haben. Also ich kann euch das zur Verfügung stellen. Am Ende von der Reihe werde ich es in dem Büro bitten und das wird man dann als PDFs ausdrucken und ihr kriegt das. Das heißt, die Schaubilder und die Notizen und die Zitate, ihr kriegt das alles. Also habt keine Angst, dass ihr das nicht bekommt und dann könnt ihr das alles nachlesen oder nachschauen und die Bibelstellen bekommen. Das ist kein Problem. Ich gebe es nicht gerne im Voraus, zu einem, weil es während der Woche einfach wachsen wird. Ich bin selbst gespannt, wie viel der Herr mir erlaubt und gibt. Und zum anderen, weil einfach die ganze Aufmerksamkeit nur noch in diesem Ding ist. Und nicht, dass ich schön bin oder so, aber ich hätte gern euch bei mir. Ja? Ich würde gern mit euch darüber reden und mit euch ringen, in eure Augen schauen, um zu sehen, langweile ich euch oder nicht, habe ich verloren oder nicht, schläft jemand ein oder nicht. So, ich habe euch gern bei mir, so, dass wir miteinander. Und wenn ihr auch nicht immer was sagt, ich spüre das, ob ihr mit mir seid oder nicht. Und dann habe ich entweder was davon oder eben nicht. Okay. Steve, jetzt noch ein Versuch, gell? Vorhin hat es geklappt, gell? Aber das ist so mit der Technik. Jetzt fährt er hoch. gut, dass ich es mir ausgedruckt habe. Mein Vorgehen, ich beginne mit einer allgemeinen Einleitung und ich versuche sie wirklich sehr allgemein und sehr kurz zu halten. Und was für sich schon mein Grundanliegen ist und eigentlich mein Herzensanliegen und Wunsch, und damit könnte man eine Freizeit füllen. Und ich möchte so beginnen, euch da hineinzunehmen, die Herangehensweise, wie wir die Schrift lesen, wie wir den Hebräerbrief lesen und was wichtig ist. Ich möchte euch drei Schlüssel nennen, die, jetzt geht's los. Nicht hingucken. Ich glaube, ich mache mal so, dass ich, tut mir leid, dass ich das jetzt nicht synchronisiert. Was seht ihr? Nichts. Das ist gut. Seht ihr was? Yes. Wunderbar. Guckt mal, allgemeine Einleitung. Erster Punkt. Es geht los. Also ich hoffe, dass ich da wenn ihr da Rechtschreibfehler seht, Tippfehler, entschuldigt, Deutsch ist nicht meine Sprache, ich komme ursprünglich aus Russland, so kam in die 5. Klasse her und bin froh, dass ich einigermaßen reden und schreiben kann. So, darum habe ich unter anderem meine Lehrerin geheiratet. Ich hätte mein Studium ohne sie nicht abschließen können. Sie hat mir alles korrigiert. Also im Prinzip weiß sie alles, was ich studiert habe. Sie musste alles durch, da musste alles, ja. Und da, ich weiß gar nicht, ob ich sie alles das ihr gezeigt habe, weil ich das schnell noch gemacht habe. Auf jeden Fall, also, immer wieder ist meine Erfahrung im Pastoraldienst, in Lehrdienst, in Seelsorgedienst, dass ich mit Menschen spreche und sie mir ein Leid klagen, dass, oder eben auf mich aufsuchen, weil sie mit der Bibel nicht richtig zurechtkommen. Was meine ich damit? Sie kennen, wenn ich mit ihnen rede, ich staune darüber, sie kennen eigentlich die Bibel, sie kennen all die Geschichten. Sie kennen die Gleichnisse und die Begebenheiten, die biblischen Bücher. Viele von denen sind damit aufgewachsen, seit klein auf. Und ich denke jetzt konkret an einen besonderen, der mir gesagt hat, Wille, ich kenne das alles, aber irgendwie, ich habe keinen Zugang zu ihr. So, oder andersrum gesagt, es ist keine Kraft für sie. Ich möchte euch diese Herausforderung stellen, mit dieser Herausforderung beginnen. Wenn ihr die Bibel für euch lest, wenn ihr sie aufschlagt und für euch die Bibel lest, ist das für euch eine Kraft? Erlebt ihr diese Momente, habt ihr diese Momente, wo ihr merkt, Gott redet zu euch und es hat eine Relevanz für euer Leben? Also nicht, okay, ja, kenne ich und ja, das ist auch schon wieder ein Geschlechtsregister und dann, so, oder ist das beim Lesen so, dass die Schrift für euch zu einer Quelle, eine Kraft wird? Macht sie einen Unterschied in eurem Leben, das Lesen der Bibel? Obwohl wir so viele Übersetzungen haben, wir haben eine Fülle an Übersetzungen, wirklich, bemüht sich die Kirche und die Gemeinde und die Gläubigen ständig um neue Ansätze, irgendwie die Bibel wieder den Gläubigen und den Menschen überhaupt lieb zu machen. Und ich glaube, dass die ganze Fülle an Übersetzungen, ich bin dankbar über jedes Blatt Papier, das nur mit irgendeinem Vers und irgendeinem Wort aus der Bibel bedruckt ist. Versteht mich da nicht falsch. Aber allein diese Fülle an Übersetzungen, die wir in der deutschen Sprache haben, wir können mal aufzählen, wie viel ist. Unglaublich. Wie viele Bibeln habt ihr zu Hause? Wie viel habt ihr dabei? Wer hat mehr wie eine Bibel? Mehr wie zwei? Drei? Vier? Fünf? Sechs? Zehn? 15? Das ist doch der Hammer. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass immer wieder nochmal neue Übersetzung und noch ein Versuch. Und warum? Weil man meint, wir müssen die Bibel wieder den Menschen lieb machen. Und wenn sie so in den trockenen Elberfelder oder so in den Luther oder so lesen, dann bekommen wir keinen Zugang dazu. Wir müssen gerechter den übersetzen. So haben wir Bibel für Trucker, für Fußballer, für Hausfrauen, für Programmierer, für Lehrer, für... Wir haben fast für jede Personengruppe eine Übersetzung, eine Bibel, damit mit der Hoffnung, wenn ich die lese, dann kommt die Erleuchtung, dann werde ich es verstehen. Und so, wenn ich die Hoffnung für alle lese, Neues Leben lese, dann verstehe ich. Wenn ich so eine Elberfelder oder Luther lese, da verstehe ich nichts. Freunde, ich hoffe, wir werden zu Freunden, ich sage es schon mal so. Selbst wenn du grammatikalisch und von der Umgangssprache jetzt auf einmal verstehst, Weib ist Frau, und sagt, jetzt geht mir ein Licht auf. So, wenn du das sprachlich verstanden hast und grammatikalisch vom Aufbau verstanden hast und auf einmal der Satz dir einen Sinn macht, wie er gegliedert ist oder aufgebaut ist, weil es jetzt in deine Umgangssprache gelesen ist, heißt noch lange nicht, dass du das verstanden hast. Und ich meine, daher kommt auch dieser Drang und dieses Bedürfnis, die Bibel immer wieder neu irgendwie lieb zu machen, indem man verschiedene Ansätze, nochmal eine andere Übersetzung, dass man zu der Erkenntnis kommt. Ich möchte uns einen Ansatz bringen, der neu und nicht neu ist, letztendlich alt ist und der schon immer da war, den Schlüssel für das Verständnis der Schrift, ganz kurz euch da hineinnehmen. Ich habe einen herrlichen Satz gelesen, man mag ja mit Calvin stehen, wie man will. Calvin hat gesagt, ich fand das sehr herausfordernd. Calvin schreibt, die Schrift sollte mit dem Ziel gelesen werden, Christus darin zu finden. Wer immer sich von diesem Ziel abbringen lässt, mag sich sein Leben lang in Gelehrsamkeit aufreiben, zur Erkenntnis der Wahrheit wird er doch niemals kommen. Man kann sich in großer Gelehrsamkeit finden, man kann Zitate bringen, man kann die Quellen angeben, Theologen und auf eine sprachliche, grammatikalische Ebene hingehen, historische Ebene hingehen, all diese Dinge alles erarbeiten und ein großes Wissen über die Bibel sich aneignen, sich einen Doktortitel darin aneignen, einen Professor bekommen, all diese Dinge. Wenn man darin nicht Christus findet und nicht Christus sucht, kann man sein Leben lang in dieser Gelehrsamkeit sich bewegen, zur Erkenntnis der Wahrheit, sagt Calvin, wird man niemals kommen. Und ich meine, das ist der Schlüssel. Christus ist der Schlüssel zum Verständnis, und zwar der ganzen Schrift. Nicht nur der Evangelien und auch nicht nur des Neuen Testaments, sondern der ganzen Schrift. Und das ist für mich revolutionär gewesen. Das war für mich entscheidend im Studieren, im Verstehen der Bibel, ist dieser Schlüssel. Und ich möchte euch sozusagen einen dreifachen Schlüssel euch geben. Das, ich fairer halber euch vorweg euch kurz zeigen möchte, damit ihr versteht, was ich mache und warum ich das mache. Das erste ist, Christus ist als Mitte der ganzen Schrift. Das heißt, die ganze Bibel und nicht nur das Neue Testament, sondern die ganze Schrift, auch das Alte Testament, hat ein Thema und das ist Christus. Ich hoffe, dass die meisten von euch mit mir mitgehen an diesem Punkt. Ich hoffe, dass am Ende alle mit mir da in diesem Punkt gehen. Und er ist nicht nur in Mitte der Schrift der Evangelien, wo wir sagen, das ist eine Biografie von ihm, sondern es dreht sich von der ersten Zeile bis zu der letzten Zeile, dreht sich alles um Christus. Das werde ich euch versuchen, noch immer wieder deutlich zu machen. Meine These ist folgendes. Wenn man die Bibel lesen und auch vor allem das Alte Testament und nicht mit dieser Brille, mit der christuszentrischen Brille die Schrift lesen, wird das für uns eben wie ein Vorhang sein. Und das ist auch der Grund, warum Kraftlosigkeit da ist. Warum man sagt, ich kenne doch die Geschichten, David und Jona und all das kenne ich alles. Aber warum hat das keine Kraft für mich? Warum gibt es mir keine Kraft? Warum keine Veränderung? Und der Grund liegt darin, weil wir die Geschichten kennen, aber nicht die Bedeutung kennen. Ich möchte euch bitten, mit mir ganz kurz aufzuschlagen, 2. Korinther, Kapitel 3, wirklich nur ganz kurz. Ich muss die Zeit im Auge. Das wird die größte Herausforderung sein, diese... So, ich, ich bin nicht der Einzige, der lehrt. Es gibt noch andere. Ich darf da nicht übertreiben. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Muss es sein? Oder Kapitel 4? Ich sage euch rechts auf jeden Fall bei mir. Ist so, ich bin da geografisch unterwegs, meine Bibel. Kapitel 3, ich lese ab Vers 12. Das muss genügen. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergänglichen blicken sollten. Aber ihr Sinn, das heißt ihr Denken, ihre Erkenntnis ist verstockt worden. Bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Seht ihr das? Freunde, wenn wir das Alte Testament lesen und wir denken, wir sind doch im Hebräerbrief. Ich werde euch zeigen, wie sehr der Hebräerbrief mit dem Alten Testament zusammenhängt. Paulus sagt, bis heute, und der Tag ist auch heute, wenn wir das Alte Testament lesen, ist wie eine Decke. Und man merkt, da ist mehr dahinter, aber ich komme nicht dahinter. Und er sagt, diese Decke kommt nur weg, wenn wir das Alte Testament in Christus lesen. Dann wird die Decke beseitigt werden. Das ist so entscheidend. Das war für mich verändernd, wirklich. Die ganzen Geschichten, die ich von Kind auf kannte, aus dieser Perspektive zu lesen, das ist das Herrlichste gewesen, was ich dann erlebt habe. Im Bibelstudium. Und dann Vers 15. Aber bis heute, er wiederholt, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, das Herz übrigens, nicht Israel, wenn sich das Herz zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Wenn du willst, dass der Geist Gottes in dein Leben wirkt, dass er dich verändert und die Herrlichkeit Christi in deinem Leben sichtbar wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sich dieser Herrlichkeit auszusetzen. So wie Mose die Herrlichkeit des Gesetzes sah und er phosphorisiert wurde. Er kam runter und die Herrlichkeit hat so abgestrahlt, die konnten ihn nicht anschauen. So eine wandelnde Phosphorleuchte irgendwie. Und Mose wusste, okay, das ist nur für eine Zeit, weil das Gesetz ist für eine Zeit gegeben. Also hat er die Decke drüber gelegt. Er wollte nicht, dass man sieht, dass es vergänglich ist. So. Paulus sagt, wisst ihr, wie viel mehr herrlicher ihr leuchten werdet, wenn ihr die wahre Herrlichkeit anschaut? Nämlich nicht des Gesetzes, sondern des Christus. Und er sagt, und auf diese Art und Weise wird der Geist Gottes, wenn ihr Jesus in den Schriften sucht, wird er euch diese Herrlichkeit zeigen. Und wenn ihr diese Herrlichkeit seht, werdet ihr verwandelt durch diese Herrlichkeit. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsaussage. Das heißt, deine Umgestaltung in das Bild Christi geschieht nicht, du sollst das tun und das sollst du lassen, sondern die Verwandlung in das Bild Jesu Christi ist, die Schrift auszuschlagen, darin Christus zu suchen, und von dieser Herrlichkeit überschattet werden. Je mehr wir Christus in der Schrift erkennen und von daher lesen, umso mehr wird das dich und mich prägen, dein Denken und somit auch dein Verhalten. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Ich belasse es. Aber nur, dass ihr wisst, ich suche überall Christus. Das ist mein Grundsatz. Das andere, der nächste Schlüssel ist, den Kontext stellt die Bibel. Kontext ist euch bekannt, ja? Den Kontext für jede Aussage in der Schrift, für jede Bibelstelle, stellt die Bibel und nicht etwas außerhalb der Bibel. Das heißt, wenn ich eine Begebenheit lese, wenn ich eine Geschichte lese, wenn ich ein Wort habe, dann gehe ich hin und sage, wie muss ich dieses Wort, wie muss ich diese Geschichte, wie muss ich dieses Ereignis im Kontext der Bibel deuten? Ich gehe nicht hin und sage, wie ist dieses Wort Agape denn zu der griechischen Zeit, in dieser Zeit von Jesus oder von Paulus oder so gedeutet worden? Und dann mache ich eine Studie im Lexika des griechischen Wortes Agape oder sonst irgendwas, Dynamit oder sonst was. Und dann sage ich, damals hat man so verwendet, damals hat man das so verwendet, also muss das das und das bedeuten. Ich sage das als Bibelschullehrer und einer, der Griechisch mitlernen musste, Sprachen sind wichtig, Aber die Sprache, die griechische und hebräische Sprache, den Kontext dafür gibt die Bibel. Das heißt, wenn ich wissen will, wie bestimmte Worte gebraucht werden, wie bestimmte Ereignisse gedeutet werden, dann muss ich hingehen und sagen, wo finde ich überall das Wort, nur als Beispiel jetzt Agape. Und ich gehe durch die ganze Bibel durch, das ist ein bisschen Arbeit. Gott sei Dank gibt es Programme und Bücher und Literatur mittlerweile. Und ich schaue mir überall in der Schrift, wie wird das Wort verwendet. Und da kann ich nicht sagen, ja damals zu Mose hat man die Bedeutung eine andere gehabt. Und heute, oder ist die Bedeutung nochmal eine andere? Wenn die Bibel mir dieses Wort so entfaltet, dann gibt mir die Bibel den Kontext für die Bedeutung eines Wortes, eine Begebenheit, eine Geschichte. Was ist aber der Kontext der Bibel? Um was geht es in der Bibel? Ihr dürft echt diese Antwort echt laut sagen, immer, wenn ich euch frage. Jawohl, Jesus Christus. Weil wenn ihr mit dem Mund bekennt und vom Herzen glaubt, so werdet ihr. Wollt ihr gerettet werden? Bekennt so viel, wie es nur geht, Christus. Ja? Immer wenn ihr die Gelegenheit habt, bekennt. Also manche Fragen sind natürlich dumm und das, Christus ist immer die richtige Antwort. Ja. Aber ist so. Egal was. Meine Schüler wissen das. Sie dürfen, wenn sie eine Antwort im Test nicht wissen, Jesus Christus schreiben, kriegen sie 2 Punkte. Einmal dürfen sie es machen. Ja, einmal dürfen sie es machen. Das ist ein Joker. Echt so, weil letztendlich auf jede Frage ist die Antwort Jesus Christus. Und darum stimmt's. Aber man kann es sich natürlich leicht machen. Deswegen einmal dürfen sie es machen. Ich weiß noch, ein Schüler schreibt, es tut mir leid, ich habe nicht gelernt, Jesus Christus. Dann habe ich geschrieben, 2 Punkte. Mein Freund, dafür ist Jesus gestorben. Für deine Faulheit. 2 Punkte. Ja, ist so. Also Jesus Christus ist die richtige Antwort. Und das heißt, all die Bedeutung der Wörter, der Geschichten, glaubt mir, aller Geschichten in der Bibel, aller Geschichten, da gibt es nicht ein paar hier und da, ist im Kontext von Christus auszulegen, im Evangelium von Jesus Christus. Von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile der Bibel ist der Kontext Christus. Und ich muss mich fragen, wie passt das in dieses Evangelium? Und nicht, wie passt das in eine griechische, hebräische, orientalische Kultur? Wenn ich das verstanden habe, dann bin ich sehr nah an der Wahrheit. Und dann kommt es, dann darf ich hingehen und mir ein Lexika ausleihen oder haben und nachlesen. Darf ich eine Sprachstudienforschung im griechischen Lexikon machen oder hebräischen, wie auch immer. Dann aber nur, dann wird das Ganze präziser. Ich kann da konkreter werden. Aber da bekomme ich nicht die Bedeutung. Da werde ich präziser. Die Sprache, die Ursprachen helfen dir präziser, klarer zu werden. Aber sie sind nicht der Schlüssel zum Verständnis. Das wäre echt schlimm, gell? Denn wie viele Menschen könnten dann die Bibel nicht lesen? Wie viele haben keinen Zugang zu den Informationen von... Aber Christus, den Glauben, das Verständnis von Jesus Christus, den Geist in unser Herz legt, gibt einen Kontext und der Kontext, die Bibel stellt diesen Kontext. Noch eine Sache, jetzt wird es präziser, jetzt kommen wir mehr zum Hebräerbrief. Wen darf ich bitten, mich 5 Minuten vor der Pause kurz zu ermahnen? Wo haben wir den Klingler? Darf ich dich bitten? Ja. Damit dein Ruf noch fester wird. Jetzt ist wichtig. Das Neue Testament bildet den Deutungsrahmen für das Alte Testament. So wichtig. Oder andersrum ausgedrückt, das Neue Testament hat die Deutungshoheit für das Alte Testament. Nicht Tradition, nicht Position, nicht ein Lehrsystem, nicht Kirche, kein Konzil, nicht mal eine Auslegung, kein Kommentar. Die Deutungshoheit für das Alte Testament hat das Neue Testament. Das heißt, wenn ich wissen will, wie lese ich das Alte Testament, wie verstehe ich das Alte Testament, dann frage ich zuerst das Neue Testament. Glaubt mir, das hat große Auswirkungen. Und ihr ahnt noch nicht, wie groß die sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte euch das ein bisschen veranschaulichen. Jetzt kommt, habe ich so ein bisschen gearbeitet, ein bisschen gespielt. Also, guck mal, geht was, gell? Sag, denn. Also, wir starten. Jesus Christus ist der Schlüssel zum Verständnis. Und zwar vom Alten Testament. Und ebenfalls vom Neuen Testament. Okay. Mit ihm schließen wir sozusagen diese Bibel auf. Jetzt geht es um Folgendes, das ist ganz wichtig. Schlag mit mir Johannes 5, Vers 39. Johannes 5, das ist für mich einer meiner Lieblingsstellen in Bezug auf diese Wahrheit. Johannes 5, Vers 39. Jesus sagt das zu den schriftgelehrten Pharisäern. Kennt ihr die? Ich meine nicht persönlich, sondern ihr kennt sie von, ihr wisst, was für eine Haltung sie haben. Es waren die Lehrer schlechthin. Das waren die Experten im Alten Testament schlechthin. Das waren diejenigen, die das Alte Testament in einer Art und Weise kannten und auswendig sogar, wie wir niemals rankommen würden. Unglaublich, teilweise komplette Bücher auswendig. Sie konnten sagen, kurz fragen, was ist der mittlere Buchstabe im 5. Buch Mose? Und sie würden es dir sagen. Was ist der 120. im 4. Buch Mose? Und sie würden es dir sagen. Solche Experten gab es. Und denken, boah, hat der aber ein Bibelwissen. Der eine Erkenntnis. Sie forschen, sie waren dafür bereit, für ihre Schriften zu sterben. Wirklich. Sie haben sie begraben, wenn da irgendeine Kleinigkeit, ein Fehler war, nicht einfach zerrissen, nicht verbrannt, begraben. Und jetzt schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt. Und das ist das Herausfordernde. Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Nicht weiterlesen, alle zu mir gucken. Danke. Hier bin ich. Gut oder nicht gut? Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu finden. Wenn ich euch diesen Satz aufschreiben würde, auf ein Blatt Papier, Petition. Wir kämpfen dafür, für das Schriftstudium, für die Bibelschule, Mini-Bibelschule. Warum? Wir wollen die Bibel studieren, damit wir ewiges Leben darin finden. Wenn ich euch das geben würde, wer würde unterschreiben? Ganz ehrlich. Wenn ich euch so frage, dann merkt ihr schon, irgendwas stimmt da nicht. Aber ganz ehrlich, ich denke, ich würde. Vor langer Zeit. Ja. Im Prinzip, und das ist ganz oft, wie wir die Bibel lesen. Wir studieren die Bibel, um in ihr ewiges Leben zu haben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Schaut mal, was Jesus darüber sagt, was verkehrt ist an diesem Studium ist. An diesem Studium der Schriftgelehrten, die wirklich Professionelle darin waren. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, im Griechischen ist das ihr betont, das heißt, es ist eure Meinung, in ihr ewiges Leben zu haben. Und dann sagt er, und sie sind es, die Betonung auf die Schriften, und von welchen redet er, das Alte Testament, sie sind es, die von mir zeugen. Er sagt, ihr denkt, ihr forscht die Schrift, und dann würdet ihr entdecken, was man tun muss, um ewiges Leben zu haben. Und sagt, und dabei entgeht euch das Eigentliche, nämlich, dass der Sinn und der Zweck dieser ganzen Schriften ist, ein Zeugnis von mir abzulegen. Und darum sagt er, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel uns nicht zu Jesus führt, dann haben wir kein Leben. Dann haben wir keine Kraft. Dann haben wir kein rechtes Verständnis der Schrift. Man kann sehr fromm und sehr intensiv die Bibel zu studieren, aber Jesus darin nicht begegnen und sie nicht als diesen herrlichen Zeugen sehen. Und dann geht man an der Bedeutung der Schrift völlig vorbei. Ich danke euch. Deswegen mache ich schnell. Also, passt auf. Das Alte Testament, und damit ist die Einleitung gleich fertig, und dann starten wir in die nächste Einleitung. Also, das Alte Testament haben wir die Verheißung. Im Neuen Testament haben wir die Erfüllung. Die Erfüllung hat die Deutungshoheit über die Verheißung. Hier bekomme ich die Antworten, wie ich das Alte Testament zu verstehen habe. So, so wichtig. Wo haben wir den Hebräerbrief? In welchem Teil der Bibel? Viel gelernt. So, wo sind wir dabei, wenn wir den Hebräerbrief studieren? Was bekommen wir da? Die Erfüllung von? Den Verheißungen von? Jesus Christus. Und somit den Weg des ewigen Lebens. Hier lese ich, wie erfüllt sich das alles, was Gott verheißen hat über seinen Sohn. Verheißung, Erfüllung, so entscheidend. Das heißt, die laufen aufeinander zu. Ich möchte euch ein Stück weitergehen. Im Alten Testament ist die Gemeinde Jesu und somit ihre Erlösung und der Heilsweg, das Evangelium, dieser herrliche Ratschluss Gottes, der Braut Christi, ein Geheimnis. Dieses Geheimnis wird im Alten Testament in Schatten und Bildern und Typologien dargestellt. Und weil eben es Typologien und Schatten und Bilder sind, ist das nicht offensichtlich und nicht klar. Und darum ist es ein Geheimnis. Und darum muss es auch gedeutet werden und ausgelegt werden. Und wir brauchen einen Schlüssel, um dieses Geheimnis aufzuschließen, um diese Schatztruhe aufzumachen. Schlag mal Hebräer Kapitel 10 und jetzt endlich mal, gell? Jetzt geht's los. Also zumindest so, wir starten. Hebräer Kapitel 10. Vers 1, nur beispielhaft. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass das Gesetz, und damit meint er das Alte Testament mit allen Satzungen und Ordnungen, mit allen Verheißungen, mit allem das, was verkörpert. Er sagt, das ist ein Schatten, das ist ein Ebenbild, das ist nicht das Eigentliche. So, was ist aber das Eigentliche? Darum geht es im Hebräerbrief. Von Schatten und Bildern, das heißt von der Verheißung, die uns durch verschiedenartige, herrliche Schatten und Bilder uns gezeigt werden, hin zu der Erfüllung, das Offenlegen des Geheimnisses. Schlag mir mit mir Kolosserbrief auf. Oh Mann. Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich habe lange diesen Vers nicht verstanden, Vers 16. Kolosser 2, Vers 16, habt ihr es? Das Gute ist, bei einer echten Bibel, ich höre ungefähr, wann ihr es gefunden habt oder nicht. Wisst ihr, dann wird es leiser, dann, okay, mehr haben es gefunden. So, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Dass all diese Verkörperungen im alten Gesetz in all diesen Dingen sind. Was muss ich tun und all diese Dinge. Und jetzt sagt er, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist es Christus. Ich versuche das einfach zu sagen. Das, was im Alten Testament ist, ist eigentlich ein Schatten. Der Körper, der diesen Schatten wirft, ist Jesus. So, das heißt, nur ein Beispiel, nochmal, ich bin nicht der Schönste und so, das weiß ich, das ist mir absolut klar. Gnade, dass ich eine Frau habe. So, jetzt so, stellt euch vor, ich komme und ihr seht mich, da ist ein Schatten. Ihr kommt und denkt, oh, was für ein schöner Schatten. Nehmt mal an, es wäre schön, ja, so ein schöner Schatten. Und ihr freut euch an den Schatten und ihr seht die Finger und sagt, wow, was für schöne Finger und Ohren und all das. Und man merkt, da ist was da. Und man studiert diese Schatten und diese Bilder und er freut sich an diesen Dingen. Und dann auf einmal komme ich raus. Und so. Ihr staunt darüber, denkt, boah. Und einige sagen, hey, Schatten viel schöner. Und er sagt, hey, hier bin ich. Guck mich. Fasst mich an. Schmeckt. Sieht. Riecht. Berührt mich. Und wir sagen, nee, du, brauchen wir nicht. Wir haben doch die Schatten. Der Schatten war doch zuerst da. Der ist viel wichtiger, viel schöner. So geht man mit dem Alten Testament und mit vielen, vielen Aussagen des Alten Testaments. Man bleibt und hängt bei den Schatten und Bildern und begreift nicht, was eigentlich diese Schatten geworfen hat. Und das Neue Testament bringt uns diesen Schatten oder der uns diesen Schatten geworfen hat. Und das ist Jesus Christus. Ich lasse es jetzt, weil es klingelt jetzt. Hier wird das Geheimnis Gottes offenbart. Epheser 3 sagt Paulus, uns, den Aposteln und Propheten, wurde das Geheimnis Gottes, das früher nicht offenbar war, das heißt nicht, dass es nicht verkündigt, nur wurde es noch nicht offengelegt, weil der Eigentliche, der den Schatten gebracht, ausgelöst hat, noch nicht da war. Jetzt ist er da. Und jetzt wird es offenbart, jetzt wird es deutlich gemacht. Und jetzt schaut mal, ein kleines Spiel von mir. Haben wir eine Frage beim Lesen des Alten Testaments? Seht ihr das Fragezeichen? Ich habe so viel Mühe gegeben. Zack, geht's rüber ins Neue Testament. Da, 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 da. Wow. Und da geht ein Licht auf. Das hat mich viel Zeit gekostet, das zu machen. Es ist schade, wenn ich es wegen der Pause geschluckt. Also lese ich das Alte Testament und ich denke, was haben all diese Geschichten von David, von Jona, von Josef? Das ist nicht Glaubenshelden. Ja, mach's wie David, mach's wie Josef, nicht wie Jona oder so. Das ist nicht die Thematik. Was haben sie mit diesem Christus zu tun? Und ich gehe ins Neue Testament und ich suche mir im Neuen Testament die Antworten. Und es gibt keinen besseren, wirklich, wie den Hebräerbriefschreiber, der mir sagt, das ist das. Und auf einmal geht wirklich, also mir, ein Riesenlicht auf. Dann lese ich das Neue Testament und nicht alles ist klar und denke, hä, warum wird da von einem Lamm geredet, von einem Haus, von einem Tempel, vom Gesetz, vom Opfer, warum muss Blut fließen? Warum diese ganze Sprache? Und ich habe Fragezeichen. Was mache ich? Ich gehe ins Alte Testament. Und ich lese das Alte Testament. Und dann geht mir ein Licht auf. Ach so, Johannes hat nicht gesagt, ach guck mal, das Lamm Gottes, weil Jesus wie ein Lamm oder ein Tier ausgesehen hat, sondern weil da etwas vom Lamm im Alten Testament geredet ist. Und auf einmal bringe ich diese Dinge zusammen. Ich habe es verstanden. Also, in dem Moment, wir lesen das Alte Testament von Christus her, die Bibel von Christus her, das Neue Testament gibt uns die Auslegung des Alten Testaments. Jesus sagt, sie sind es, die von mir zeugen. Und wenn wir darin, ich sage wirklich, nicht in jedem Jota, ich behaupte, in jedem Jota nicht Christus finden, dann haben wir es nicht verstanden. Haben wir nicht verstanden. Pause.